Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit ihm die Rettung unserer Stadt verbinden, werden seine Ansichten und Einschätzungen sehr gern hören und erfahren, was er zur Zukunft Wiesbadens zu sagen hat. Er ist Ehrenbürger, ehemaliger Stadtentwicklungsdezernent und Autor etlicher Bücher. Zuletzt Jahrhunderterbe Wiesbaden, in dem er erklärt, warum diese Stadt einzigartig ist. Jörg Jordan.
Schönen guten Abend.
Vor 4 Wochen haben wir uns schon unterhalten, lieber Herr Jordan, über die Vergangenheit von Wiesbaden, das historische Erbe, den Historismus und die, wie soll man sagen, die Ereignisse rund um die Vorstellungen von Ernst May, die unsere Stadt zerstört hätten, aber die Sie mit anderen zusammen gerettet haben. Darum ging es also im ersten Teil vor 4 Wochen. Wer das nicht gehört hat, kann das gerne tun unter wiesbadener-kulturgespräche.de auf der Homepage der Blauen Stunde. Heute aber der zweite Teil, den gibt es nämlich auch noch und heute wollen wir uns mit der Gegenwart befassen. Wir kommen also, lieber Herr Jordan, zum Jetzt, Hier und Heute. Was sind aktuell die größten Baustellen, um nicht zu sagen Malaisen in unserer schönen Stadt?
Also nach meiner Meinung ist das Grundproblem aller großen Städte in Deutschland zurzeit und in Wiesbaden eben auch das Thema der Migration und der Integration der Bevölkerung mit Migrationswurzeln. Das sind in Wiesbaden immerhin 40% der fast 300.000 Einwohner, die wir hier haben. Von denen haben 70.000 noch nicht einmal einen deutschen Pass. Und trotzdem leben sie und wohnen hier und arbeiten hier und sind ja nützliche Bürger dieser Stadt. Und deren Integration ist das Grundproblem, um das sich nach meiner Meinung alles scharen müsste und alles kümmern müsste. Und natürlich gibt es einzelne Dinge, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen oder auch nicht. Also die Frage des Palasthotels ist zurzeit ein wichtiger Punkt. Die Frage der Nutzung eben auch zum Beispiel des ehemaligen Residenztheaters Valhalla, das nun auf Beschluss der Stadtverordneten richtigerweise, wie ich finde, renoviert wird, aber wo auch nicht klar ist, was für eine Nutzung darin geschehen soll. Und in diesem Sinne gibt es eine Reihe von einzelnen Geschichten, die aber sich letztlich nach meiner Überzeugung immer mit diesem Grundproblem letztlich verknüpfen.
Der Integration.
Der Integration. Ja. Und dann natürlich, was auch für diese Integration wesentlich ist, sind dann einzelne Schulbauten zum Beispiel. Also wenn wir nach wie vor eine wachsende Stadt sind und uns eben bald diesen 300.000 Einwohnern nähern, dann muss entsprechende Infrastruktur da sein. Und das gilt insbesondere natürlich für Schulen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich überschaue zwar nicht mehr so, weil ich nicht mehr in den Ämtern Bescheid weiß, welche Schulen nun vordringlich sind, aber man liest immer wieder in der Zeitung Vorgänge, die schon Staunen machen, wie eben doch an vielen Stellen einiges vernachlässigt worden ist, was jetzt realisiert werden muss und repariert werden muss.
Was fällt Ihnen da ein, was da repariert werden muss?
Also beispielsweise muss in Schierstein die Kästnerschule wohl neu gebaut werden. Das war wohl immer der Plan und darauf haben sich alle eingerichtet. Und nun aber ist die Idee aufgekommen, stattdessen in die ehemalige Sektfabrik Söhnlein die Schule zu integrieren. Wenn das technisch möglich ist, ist mir das auch recht. Der Vorgang ist einfach nur, dass das eben alles jetzt schnell geschehen muss, weil man schon sehr lange eben auf diesen Schulbau wartet. Und das ist jetzt nur einer. Und es gibt wohl mehr solche Dinge, die tatsächlich zu tun sind.
Was die Integration betrifft, ja, haben Sie noch andere Beispiele außer dem Schulwesen, also Schulen zum Bauen?
Naja, ich meine eben, das ist ja dann eine Frage des Wohnungsbaus vor allem. Ja. Und da sind wir dann eben wieder bei der Frage Ostfeld. Ist so etwas vernünftig? Ich würde das durchaus für unterstützenswert aus meiner Sicht halten. Aber was ich nicht für richtig hielte, um es mal in konjunktivischer Form zu sagen, nicht für richtig hielte, das Ostfeld mit neuen Wohnungen zu bebauen und deswegen etwa keine Kraft mehr zu haben, um im Palasthotel Wohnungen zu machen. Ja, also ich meine, wichtig, mindestens so wichtig wie am Rande der Stadt Wohnungen zu bauen, was im Einzelnen sinnvoll sein kann und sein muss, ist in der Innenstadt die Wohnungen nicht sich ja, leeren zu lassen, weil man die Unterhaltung vernachlässigt. Und da fällt mir eben das Palasthotel als ein Beispiel ein, wo die Stadt durchaus ein Zeichen setzen könnte und sollte, dass dort auch gewohnt wird, wo immerhin Jahrzehnte jetzt gewohnt werden konnte.
Es gab gerade einen Zeitungsartikel, in dem es darum ging, dass die Bebauungsflächen begrenzt sind, also dass Wiesbaden sich gar nicht so ausdehnen kann, wie es eigentlich notwendig wäre.
Ich meine, mit der Entscheidung, das Ostfeld zu bebauen, ist zunächst einmal der Drang nach außen, aus meiner Sicht, dem ist hinreichend entsprochen. Und ich wäre eher ein Anhänger der Überlegungen zu schauen, was kann man denn im Bestand noch verbessern.
Ja.
Da kann ich aber jetzt Details nicht mehr sagen, weil ich da nicht mehr über die
Ja.
notwendigen Fachkenntnisse
Aber
verfüge.
Sie können sagen, wie Sie den Zustand der Innenstadt beurteilen.
Ja, ich finde eigentlich, dass Wiesbaden über alles gesehen eine tolle Innenstadt hat, nach wie vor. Und wenn sie also die pflegt, was natürlich Voraussetzung ist, und das ist ein bauliches und ein sicherheitsmäßiges und ein ansonsten auch stadtästhetisches Thema, dann ist die Stadt nach wie vor eben ein Juwel unter den deutschen Großstädten. Und
Ja, aber wir haben so viele große Baustellen, angefangen von der City Passage über die leerstehende Galleria. Also City Passage steht ja schon ewig leer. Was gibt es noch alles Leerstände, die man gar nicht gerne hätte? Also das Valhalla, das nehmen wir aus. Also da tut sich ja jetzt etwas und da ist auch ein Zeithorizont in Sicht, nämlich 2028. Das ist ja bald die Frage, ob das zu halten ist. Und dann gibt es noch andere von diesen
wir haben,
Leerständen und nichts tut sich.
ja, das ist aber ein Problem, das nicht so sehr spezifisch wiesbadenerisch ist, obwohl es hier eben irgendwo gelöst werden muss. Das hängt ja damit zusammen, dass die Städte anders als jahrhundertelang nicht mehr der große Innenstadthandelsplatz, den ist, sondern dass in großem Umfang die Handelsgeschäfte heute übers Internet laufen und nicht mehr erst recht nicht im inhaber geführten Einzelhandel um die Ecke. Also muss die Entleerung, die ja zum Beispiel auch das eine Kaufhaus betrifft oder zwei Kaufhäuser praktisch betrifft, da muss die Stadt ja ein Konzept entwickeln. Und aus meiner Sicht gibt es überhaupt nur zwei Funktionen, die die Stadt überhaupt gestalten kann, über die sie verfügt, um Leerstände in der Innenstadt zu beseitigen. Das eine ist Kultur, das andere ist Wohnen. Und Kultur geht natürlich auch nur begrenzt, weil es natürlich immer verbunden ist mit Geldausgaben und Funktionen, die dann möglicherweise neu gemacht werden müssten, zum Beispiel in der Walhalla oder wo auch immer. Trotzdem ist das ein Hebel, den die Stadt immer hat. Der andere Hebel ist Wohnen, Wohnen in der Innenstadt. Da bin ich aus ganz anderen Gründen früher auch schon ein Verfechter gewesen, dass das ein sinnvolles Thema ist, um eben Mischung in der Stadt zu erhalten. Und das gilt jetzt natürlich erst recht. Also ist das ein Argument, war eine Entscheidung, die ich jedenfalls nicht so ohne weiteres nachvollziehe, das Palasthotel, was bewohnt war, zu leeren und zu überlegen, ob man nicht was anders macht. Und die Wohnfunktion ist die, die man hat, um überhaupt in der Innenstadt als Stadt doch was zu gestalten. Während man kaum darauf wirklich setzen kann, dass sich nochmal sehr viel tut in der Massierung von Verkaufsflächen. Und insofern bin ich nicht so sicher, dass diese Investition in der Fußgängerzone, am Rand der Fußgängerzone, das neue große Projekt, dass sich das wirklich realisieren wird.
Naja, diese City-Passage, ist die Frage. Es sieht ja mittlerweile so aus, als ob nichts daraus würde.
Ja.
Ja. Sie meinen, das wäre ganz gut so?
Nein, ob das gut so ist? Also ich hätte ja nichts dagegen, umgekehrt. Ich würde ja es begrüßen, wenn es sich realisieren ließe. So, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass ich die Wahrscheinlichkeit nicht für sehr groß halte, dass es realisiert wird. Und was hat dann die Stadt an Möglichkeiten stattdessen?
Aber diese vielen, vielen Leerstände, ist das nicht auch ein Problem, das wir seit vielen Jahren haben, dass die Stadt Häuser verkauft hat und dass die nun in fremden Händen sind und die Stadt hat darauf keinen Einfluss mehr?
Ja, da weiß ich aber zu wenig Bescheid, was sie verkauft hat. Ja. Grundsätzlich setzt natürlich ein solches Stadtverständnis, wie ich es habe, voraus, dass die Stadt jedenfalls alle Schlüsselgrundstücke, die sie hat, behält und damit auch Stadt gestaltet. Das ist schon klar. Und so war auch, als ich aktiv war im Stadtmagistrat, da hatten wir einen Stadtkämmerer, der hieß Oedekoven, der auch in Hessen ein ziemliches Ansehen hatte. Und der hat dort auch öfter mal vorgetragen, dass er zum Beispiel, da kann ich mich noch konkret erinnern, die Ecke Rheinstraße, Wilhelmstraße, dieses rote Haus da direkt an der Ecke, dass das gekauft werden sollte und auch behalten werden sollte, weil das eben aus seiner Sicht eins dieser Schlüsselgrundstücke wäre, deren Fortgabe dann irgendwelche Risiken plötzlich zutage treten ließe, die er eben als Liegenschaftsdezernent nicht für richtig hielte. Also der hatte zum Beispiel ein Konzept ganz als Liegenschaftsdezernent, ganz gezielt Grundstücke und Liegenschaften nicht nur zu haben, sondern auch zu behalten und natürlich dann auch entsprechend zu pflegen, die er für Schlüsselliegenschaften hielt. Ich glaube, dass das auch die richtige Grundeinstellung war. Ich kann aber nicht wirklich beurteilen, ob das heute nicht mehr die Meinung ist.
Naja, ich als Wiesbadener Bürgerin, ich sehe eben nur viele Geschäfte in der Stadt. Die Häuser gehören nicht der Stadt, also die sind verkauft.
Hat denn die Stadt diese Häuser hier besessen?
Früher mal, ja. Die sind dann aus finanziellen Gründen verkauft worden. Das könnte man verstehen, nur das Problem ist, den Eigentümern ist es dann zum Teil, also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber zum Teil egal, wer die Mieter sind und welche Geschäfte da drin sind. Ich sage nur mal, es gibt überzufällig viele Brillenläden in der Innenstadt oder Nagelstudios als Beispiel. Die Frage ist, braucht Wiesbaden so viel Brillenläden, braucht Wiesbaden so viel Nagelstudios? Könnte man was anderes reinsetzen, aber die Stadt hat natürlich darauf keinen Zugriff mehr. Und wenn der neue Eigentümer nicht will, sehen Sie darin ein Problem oder meinen Sie, naja, das ist eben so, muss man in Kauf nehmen?
Ja, ich fürchte, dass es deswegen so ist, weil der Eigentümer für hochwertigere und damit dann auch entsprechend mietezahlungsfähige andere gewerbliche Interessen keine Nachfrage hat. Dass wir so viele Nagelstudios haben, hängt ja doch sicher nicht damit zusammen, dass jetzt alle Wiesbadener ihre Fingernägel korrigieren lassen müssen, sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die noch irgendwelche Mieten vielleicht zahlen können, die sonst eben nicht zu erbringen wären.
Ja, eben, weil die Mieten so hoch sind und die können andere nicht bezahlen. Die können dann nur Nagelstudios bezahlen.
Ja, aber ich fürchte, das lässt sich nicht ohne weiteres von der Stadt her regeln. Dazu haben wir eben hier die Marktwirtschaft.
Ja. Naja, eben nur die Frage, wenn die Häuser sich im städtischen Besitz befinden, dass man alles dran setzt, sie nicht zu verkaufen, ja, sondern sowieso, im Bestand zu halten, zumal im historischen Fünfeck.
Das ist durchaus ja meine Meinung, das habe ich auch versucht zum Ausdruck zu bringen, auch wenn das nicht bei jedem Einzelnen vielleicht sinnvoll ist, aber in der Masse ist das so, ja, das sehe ich schon so. Die Stadt sollte ihren Grundbesitz, schauen Sie mal, die Stadt Wien ist europaweit inzwischen berühmt dafür, dass es eine ganz vernünftige Mietstruktur hat und zwar insbesondere auch für ganz normale Menschen mögliche Mieten, auch in der Innenstadt. So. Und warum ist das so? Weil Wien seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts keine Mietwohnung mehr verkauft, sondern nur alles im Besitz behält und bewirtschaftet hat und nur immer neu zugekauft hat, sodass Wien heute einen erheblichen Teil, ich glaube ein Drittel der Stadt Wien gehört, der Stadt Wien, also jedenfalls der Wohnhäuser. Und entsprechend können die also auch die Mieten so gestalten und konkurrenzfähig halten, auch und auch preiswert zu halten. Also das ist eben eine Frage der Liegenschaftspolitik, die ich jetzt wirklich nicht wirklich aus eigener Erkenntnis gut beurteilen kann, aber die dann hier beurteilt werden müsste, so wie sie zurzeit und in den letzten Jahrzehnten betrieben worden ist in der Stadt. Mein Eindruck ist vor allem auch, dass die Stadt, und da ist dann auch wieder das Palasthotel ein ganz gutes Beispiel, ihren Wohnungsbestand nicht so unterhält, wie das eigentlich sein müsste. Also ich wohne ja hier auch mit Freunden zusammen, haben wir hier ein altes Haus gekauft. Und selbstverständlich investieren wir seit 40 Jahren fast jedes Jahr hier irgendwie was rein, was in die Bauunterhaltung gehört, weil wir uns also dieses denkmalgeschützte alte Haus so schön erhalten wollen, wie es ist. Und wer das nicht will, der oder nicht kann, der ist eben als Wohneigentümer oder als Hauseigentümer, er muss darüber nachdenken, wie seine Prioritäten da so sind.
Mal in eigener Sache. Ich rege mich seit geraumer Zeit über etwas auf, wollte ich gerne mal mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie das finden. Ich bin einmal, das war 2020, durch das historische Fünfeck gegangen, also ein paar Straßen, mit einem touristischen Blick. Ich habe gedacht, ich bin jetzt Touristin und gucke mir mal diese Stadt hier an und habe Fotos gemacht. Und ich war entsetzt, streckenweise, was ich gesehen habe, nämlich die Zubetonisierung der Innenstadt. Das hat mich sehr aufgeregt. Und ich habe meine Fotos allen, die es sehen wollten und nicht sehen wollten, gezeigt. Und der Kommentar war immer, ja, schrecklich, furchtbar, aber passiert ist nichts. Und das bringt mich zu der Frage, sollte es sich nicht bei Planern inzwischen herumgesprochen haben, dass es mehr Grün braucht, dass Plätze nicht veröden dürfen, damit sie nicht der Verwahrlosung preisgegeben werden, etc., etc.?
Naja, diese Frage kann man natürlich nur mit Ja beantworten, das sollte.
Ja, ja, was kann man tun? Ich rede gegen Wände. Leute kennen mich schon, sagen die mit den Fotos. Was kann man denn dagegen tun? Es passiert ja nichts. Alle regen sich drüber auf, finden das nicht schön. Also Schützenhöfstraße zum Beispiel und die am Walhalla vorbeigeht, Hochstettenstraße zum Beispiel. Mhm. Beton, Beton. Und das im historischen Fünfeck.
Ja, was kann man tun? Also das ist eine Frage der Bebauungspläne, die man für die Innenstadt machen kann und machen sollte auch. Also das war ja damals, als ich Stadtrat war, durchaus auch ein Ziel, die gesamte Innenstadt mit Bebauungsplänen in verschiedener Form zu sichern. Und da haben wir dann unter anderem auch hineingeschrieben in diese Bebauungspläne, dass die Bäume, die da sind, erhalten bleiben müssen und dass die Baumstandorte erhalten bleiben müssen, sodass, wenn ein Baum entfällt, an der Stelle ein neuer Baum sein muss und nicht sozusagen irgendwie eine Betonplatte. Und das in ähnlicher Form müsste man sozusagen die einzelnen Stadtquartiere untersuchen, unter dem Gesichtspunkt brauchen wir Bäume. Wir haben damals eine auch neu von in meinen Zeiten eingerichtet, eine Straßenbaumkolonne gehabt, die also, wir haben alle Straßenbäume, das war damals noch nicht, kartiert und nummeriert auch und erfasst und eine Kartei gehabt, was mit jedem Baum zu passieren hätte, um ihn möglichst zu erhalten. Also in diesem Sinne ist das ganz konkrete Kommunalpolitik, die da geschehen müsste und für die es natürlich auch die Instrumente eigentlich gibt. Also der Kranzplatz müsste nicht so aussehen, wie er aussieht. Ja,
und wie sieht er aus? Gutes Beispiel.
Ja, relativ leer und relativ, ist zwar nicht betoniert, aber nee. Er ist vernachlässigt jedenfalls ganz offensichtlich.
Also das muss Sie doch besonders schmerzen, wenn Sie den sehen, gerade auch in Nachbarschaft zum Palasthotel.
Als das Palasthotel Wohnhaus wurde, haben wir diesen Spielplatz gemacht und diesen Platz vor der Kolonnade bis zum damals ja noch nicht Staatskanzlei zu einem Rosengarten ausgebaut.
Aber der Platz wurde natürlich ruiniert dadurch, dass die Staatskanzlei sich dort niederließ, was ja auf der einen Seite sehr schön ist für Wiesbaden und eine sehr gute Nutzung für das Hotel Rose. Sie waren ja auch daran beteiligt, dass es so kam. Aber der Platz hat darunter gelitten. Aus Sicherheitsbedenken musste der ja reduziert werden und übersichtlicher sein. Aber er ist eben heute, wie Sie sagen, er sieht vernachlässigt aus. Keiner kümmert sich darum.
Das müsste nicht so sein. Das ist eben eine Frage der Investitionslenkung, sage ich jetzt mal so, wo die Stadt, die ja da zuständig ist und möglicherweise in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei was machen kann, dafür sorgen muss, dass nicht der eine Teil ist ja inzwischen Parkplatz de facto. Ja, da, wer immer die Staatskanzlei besucht oder auch nicht, der parkt dort, das beobachte ich so. Also ich weiß das aber nicht im Einzelnen. Dass die Staatskanzlei dort ist, das halte ich für einen großen Gewinn, nach wie vor. Also denn das wäre ja sonst leer.
Unbestritten.
Und das war eine tolle Idee, weil dieses Stadtviertel, in dem einmal der Kochbrunnen das Zentrum des Kurgeschehens war, ja eigentlich mit dem Entfallen der Kur mehr oder weniger seine Funktion verloren hat. Und daraus wieder ein Regierungsviertel zu machen, fand ich eigentlich die richtige Linie. Und deswegen fand ich auch gut, dass auf der anderen Seite der Taunusstraße schräg gegenüber dann das Sozialministerium sich niedergelassen hat. Das halte ich alles für eine richtige Entwicklung, um eben auch Arbeitsplätze in der Innenstadt zu halten und nicht nur irgendwo auf den Behördenbergen oder so.
Ja. Und das wurde, glaube ich, auch einhellig gut gefunden.
Da gab es keine kritischen Stimmen. Und die Frage, ob man nicht dann mit solchen Anliegern auch darüber reden kann, dass man eben dann den Platz ein bisschen schöner hält und auch dauernd in Schuss hält, ja, das ist eine Frage an die konkrete Kommunalpolitik. Das würde ich schon für denkbar halten, aber dazu kann ich mich jetzt gar nicht äußern. Ich weiß nicht, was da für Kontakte bestehen.
Ja. Wir hören jetzt erstmal Musik, und zwar einem Lieblingstitel von Jörg Jordan in Erinnerung an unsere erste blaue Stunde vom Dezember 2011, Franz Josef Degenhardt und Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Nochmal zurück, ein bisschen weiter in die Innenstadt, nämlich als Beispiel den Schützenhof, die Schützenhofstraße. Dieser manchmal wirklich verwahrlost aus oder am Rande der Verwahrlosung. Und das darf doch nicht sein.
Das ist mir
im
aber,
historischen Fünfeck.
Das ist ja die, wo auch so ein kleiner Brunnen ist, nicht? Das ist doch wo das Parkhaus dahinter dann
ist. Dieses Rinnsal. Ja, dieses zubetonierte Rinnsal.
Ja, aber vorher war da gar nichts in der Richtung.
Naja, ist das jetzt ein Fortschritt?
Ja.
Aha. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind.
Das kann schon sein.
Also ein Fortschritt sicher, komme ich gleich zu dem Punkt Quellen ans Licht. Es gab ja vor 3 Jahren das Jahr des Wassers. unter großer Aufmerksamkeit. Alle fanden das gut. Quellen ans Licht hieß es seinerzeit, aber es ist auch weiter nichts draus geworden. Ich finde das natürlich auch gut, Schützenhofstraße, die Quelle, aber nur die Art und Weise, dieses zu betonierte. Oder ist das einfach ein ästhetisches Problem,
naja,
und
das ist
unwichtig?
Ich stelle mir einfach nur vor, Sie haben jetzt ja diese Straße, so, ja, die als solche auch gebraucht wird, weil daran ja auch das, der Parkhauszugang ist. Das kann man ja nicht ändern. So. Und Sie haben auch bestimmte Läden und Gastronomie dort an der Straße. So, und wenn Sie jetzt diese Straße haben, das zu begrünen, fehlt mir die Fantasie, wie das so wirkungsgemacht werden kann, dass es dann sich auch erhält und nicht für sich verdreckt und also laufend ein Übermaß an Unterhaltung erfordert. Ja. Also deswegen fand ich eigentlich die Idee, da die Quelle, die es da ja gibt und da wo das Parkhaus jetzt steht, war ja mal eine römische Therme. Und darauf bezieht sich ja auch diese Sirona-Quelle, die da hinten ist. Und also das so herzurichten, wie es jetzt ist, habe ich eigentlich eher als einen Fortschritt gehalten und als eine Möglichkeit. Und ich sehe eine grüne Möglichkeit in dieser Straße, sehe ich eigentlich so spontan nicht, wenn ich ehrlich bin. Die auch einigermaßen dann funktioniert. Ja. Funktioniert im Sinne von, dass da wirklich was gescheit wachsen kann und auch ja, die Stadt grüner macht.
Da das mein Lieblingsaufregerthema ist, muss ich das traurig zur Kenntnis nehmen, was Sie dazu sagen.
Ja, also da haben wir jetzt mal eine unterschiedliche Meinung.
Ja, ja, ja. Aber ich werde es nicht rausschneiden aus dieser Sendung. Ja.
Okay, ich habe noch eine Erinnerung an die Gestaltung, also die Quelle, die Quellfassung ist ja auch wieder ein Jugendstil, zu dessen Geschichte kann ich was beitragen.
Ja.
Nämlich, da wurde entdeckt bei irgendwie einer Bahnhofsrenovierung, der war hinter, wenn man in der Bahnhofshalle ist, und zwar in dem Bereich, wo die Stege dann abgehen. Also, da war der hinter irgendwelchen anderen Wandverschalungen versteckt und wurde bei irgendeiner Renovierung plötzlich entdeckt. Und der Bahnhof hat gemeint, sie hätten damit natürlich keinen Sinn, irgendwas damit zu machen. Und was denn damit geschehen sollte? Und dann habe ich gesagt, das können Sie der Stadt übergeben und wir bringen das so unter, dass das noch wieder als Brunnen wird. Und deswegen fand ich die Lösung dann, an der ich aber damals, ich weiß gar nicht, wo er zunächst dann hing, wir haben ihn dann innen aufgehängt, glaube ich, also das Parkhaus ist ja zu meiner Zeit gebaut worden, als ich Stadtrat war. Und da haben wir dann innen diese Figur und ein Becken gehabt. Ist da eben irgendjemand später, das weiß ich gar nicht mehr wann, auf die Idee gekommen, eben diese Quelle und dieses Wasser rauszuverlegen, an diese Säule, wo das eben jetzt ist, und daraus dieses Rinnsal zu machen. Und das finde ich eigentlich eine Verbesserung gegenüber dem, was vorher war.
Wenigstens etwas Schönes auf diesem Platz.
Ja, aber wie gesagt, es ist ein Punkt, da können wir mal unterschiedlicher Meinung sein.
Ja, wir kommen zum Punkt Stadtmuseum. Sie haben ja mit Recht gesagt, Wiesbaden braucht einen ordentlichen Ort für ein Stadtmuseum. Das ist dringend notwendig. Die müssen aus dem Keller raus, aus verschiedenen Gründen. Sie haben in Ihrem Buch, das Sie ja vor 2 Jahren geschrieben haben, sind Sie noch davon ausgegangen, dass die Galeria passend wäre. Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, der Besitzer will nicht verkaufen oder so unendlich viel Geld haben, was die Stadt nicht bezahlen kann. Jetzt ist ein anderes Gebäude im Gespräch, nämlich die frühere Sportarena, die Stadt jetzt gekauft hat. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wäre das ein Ort für das Stadtmuseum?
Also mein Eindruck ist, dass das eine gute Idee ist, das dorthin zu nehmen. Auch eine bessere als das Kaufhaus, weil das dann wieder zu groß ist, ja. Dieses Kaufhaus hat, was weiß ich, 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche oder sonst was, die dann also erst wieder von der Stadt in irgendeiner Form gefüllt werden müssten. Und so viel braucht wiederum das Museum nach meiner Meinung nicht. Das braucht vielleicht, was weiß ich, 5.000 Quadratmeter. Das sind jetzt gegriffene Zahlen. Ich bin kein Museumsexperte. Und das wäre viel besser darstellbar in diesem ehemaligen Sportkaufhaus. Und dass man grundsätzlich solche leerfallenden Verkaufsimmobilien für solche Kultureinrichtungen nutzt, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die die Stadt überhaupt beitragen kann, dass dieser Leerstand nicht noch weiter fortschreitet oder sich vermehrt noch. Also halte ich also grundsätzlich für richtig.
Das Gebäude wird
Ich würde gerne noch vielleicht aber doch beitragen, man muss sich mal klar sein, wie das unsere Ahnen gesehen haben. Nicht? Denn die Stadt hatte ja ein Museum, das jetzige Landesmuseum, ein hinreichend großes Gebäude. Das war ja das Stadtmuseum. Und das ist einfach als Sparmaßnahme der Stadt, die dann damit gemeint hat, sie kann die Museumswerte sparen, ist das an das Land verschenkt worden. Und leider nicht mit irgendwie einem Vertrag, der dann wenigstens sichert, dass die Stadtgeschichte darin dargestellt wird. Das Land hat dann daraus auch keine Notwendigkeit gesehen. Und so kommt es eben dazu, dass Wiesbaden sicher die einzige größere Stadt in Deutschland, wenn nicht in Europa ist, die ihren Bürgern, aber auch ihren Gästen nicht erklärt, was stadtgeschichtlich hier mal los war. Weil dieser Keller das auch nicht bringen kann. Deswegen bin ich schon sehr dafür, dass dann wenigstens ein neues Museum genommen wird. Und da könnte diese Liegenschaft geeignet sein.
Ja, und dann könnte auch endlich die Sammlung nassauischer Altertümer mal entsprechend präsentiert werden. Der damalige Museumsdirektor wollte die partout nicht haben und deswegen wurde die ausgelagert. Ja. Also in den 90er Jahren war das, 1990 um den Dreh rum. Und da wurde diese Sammlung ja ausgelagert und ist im Depot.
Ja.
Außerdem gibt es auch noch ein Fernsehmuseum. Es hat auch ordentliche Bestände. Das sollte auch mal ausgestellt werden. Ja, das weiß ich, weil ein Kollege, ein ZDF-Kollege, der hatte da viel gesammelt und hatte das alles auch der Stadt irgendwann mal verkauft. Ne? Also das gibt es auch. Und das ist ja auch, gerade weil Wiesbaden ja auch eine Fernsehvergangenheit hat, auch nicht verkehrt. Mhm. Ist, glaube ich, noch nie ausgestellt worden.
Also davon wusste ich nicht mal was. Aber von der Sammlung nassauischer Altertümer natürlich. Ja. Und da teile ich Ihre Meinung. Es ist höchste Zeit, dass man sich bewusst wird, was da durchaus auch noch geschichtliche Schätze sind, weil auch da in dieser Sammlung nassauischer Altertümer sind ja auch, also es ist ja auch das überwiegend verankert, was also in der aus der Römerzeit hier gefunden worden ist. Also das sind ja durchaus sehr alte und auch sehr wertvolle Bestände.
Und trägt auch zur Selbstvergewisserung der Stadt bei und auch zu dieser Frage
der
Identität, die wir uns ja immer wieder stellen.
Ja, ganz sicher.
Da sind wir wieder bei dem Bewusstsein für das kulturelle Erbe.
Ja.
Also Sportarena fänden Sie gut. Ja. Plädieren Sie für einen Umbau oder einen Neubau? Das Gebäude ist ja in allgemeiner Betrachtung ziemlich hässlich.
Trotzdem kann ich das nicht beurteilen, weil ich da, das ist natürlich
Ihre
wirklich
Meinung,
auch...
Ihre Meinung?
Ja, das ist eine Kostenfrage, nicht? Und ehe es nicht realisierbar ist als Neubau. Denn das war ja die Entscheidung. Die Stadt hatte ja ein Grundstück schon vorgesehen, um einen Neubau zu machen. Das war ja neben dem, da wo jetzt das Museum von den Ernst ist.
Ach so, vor ein paar Jahren, ja.
Ja. Das war ja schon vorgesehen und es gab auch Haushaltsansätze. Und dann hat die Stadtpolitik, muss man in dem Fall sagen, die haben sich darauf geeinigt, dass sie doch kein Museum brauchen und das also lassen. So. Und weil es einfach zu teuer ist. So, jetzt weiß ich nicht, was dein Neubau an der Stelle in der Innenstadt kosten würde. So, man hat ein Grundstück, das will ich doch vielleicht sagen, wenn man nur ein Grundstück bräuchte, das der Stadt schon gehört, für ein Museum und einen Standort, dann wäre genauso gut der Streifen an der Friedrichstraße, neben dem Dernschen Gelände ist. Der ist historisch immer bebaut gewesen, da standen die nassauischen Gerichte drauf und da könnte natürlich auch ein Museum drauf gebaut werden. Wenn es also nur um den Standort ginge, dann könnte man auch da zugreifen und braucht da kein Haus abzureißen. Man hat aber das andere gekauft. Ja, warum denn? Weil es eben leer da ist und leer stand und weil den Leerstand zu bekämpfen auch wichtig ist. Also ist es richtig, dort das Museum zu machen. Und die Frage, ob nun ein Neubau dahin möglich ist, wäre schöner wahrscheinlich. Oder ob man nicht das umbaut und man kann auch eine Fassade ändern und umbauen. Eine Fassade ist an einem Grundstück, an einem Gebäude ungefähr 13-15% der Baukosten. Also das kann man auch notfalls was anderes machen, wenn man das... Schauen Sie, wir haben das Neckermann-Kaufhaus ja umgebaut zu Wohnungen. Der Weberhof, das ist da am Ende der Langgasse, das Gebäude an der Webergasse. Das sind ja innen noch die Grundmauern und ähnliche Mauern tragende Teile des alten Kaufhauses Neckermann dort drin. Und wir haben das, weil es auch leer war und nichts damit anzufangen war, eben zu einem Wohnhaus umgebaut. Das ist auch immer noch bewohnt. Und sowas kann man natürlich eben auch an dieser Stelle mit dem Museum machen, an der Stelle, wo das Kaufhaus steht.
Was muss, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber sie ist auch so eine umfassende Frage. Was muss eine Stadtentwicklung heute leisten?
Naja, sie muss also in erster Linie eine Stadt als gemischtes, aber vor allem auch als Wohnstadt im Schuss halten, glaube ich. Weil jetzt eine andere Zuständigkeit, es geht ja klar, man könnte sagen, sie muss Wirtschaftsstandort, Kongressstadt und alles Mögliche, das kann man alles ausführen, aber sie muss in erster Linie für die Bevölkerung, die da ist, die Stadt in Schuss halten. Und sie muss schauen, ob sie den Rahmen so setzen kann, dass diese Bevölkerung auch Entfaltungs- und auch Wirtschaftsmöglichkeiten hat. Also beispielsweise das Kongresswesen. Deswegen halte ich das durchaus für richtig, dass da diese Kongresshalle neu gebaut worden ist, um ein Beispiel zu nehmen. Solche Dinge müssen geschehen, damit eben eine solche Stadt als solche sich auch erhalten kann. Und dazu gehört eben auch die möglichen Wirtschaftsfaktoren. Und dazu gehört eben auch der Denkmalschutz. Ich bin eben allemal der Meinung, dass die Rückbesinnung auf die bauhistorischen Werte, die wir haben und die tatsächlich die Stadt prägen und die Einzigartigkeit einer Stadt schaffen, dass die eine Voraussetzung sind dafür, dass man eben auch die notwendigen Begeisterungen, Integrationen, Zustimmungen der Bevölkerung und ihr Interesse auch an der demokratischen Entwicklung in einer solchen Stadt sich tatsächlich entwickeln kann und man das stärkt. Also Denkmalschutz hat für mich eine ganz wichtige soziale Funktion, auch für die Zukunft. Das ist eben nicht nur das Polieren der Vergangenheit, sondern es geht auch um die Sicherung der Zukunft. Und da ist Denkmalschutz aus meiner Sicht eine ganz wichtige Funktion.
Ich würde ganz gerne noch mal darauf kommen, auf die Wohltaten, die Sie dieser Stadt zugefügt haben in jüngster Zeit, also das Parlament. Mhm. Sie haben ja mit Ihrer Initiative und Ihrem Know-how sich noch später in die Stadt, in die Planung eingebracht.
Naja, der Ausgangspunkt war, dass ich schließlich im Rahmen meiner beruflichen Entwicklung Geschäftsführer, Vorstand der OFB war, Organisation für Bauinteressenten, eine Tochter der Hessischen Landesbank, die im Grunde ein Projektentwickler eigentlich im Bürobereich da auch sehr erfolgreich war, auch verschiedene Sachen hier in der Stadt auch gemacht hat. Und aber hauptsächlich in Frankfurt, zum Beispiel das Hochhaus, aus dem der Hessische Rundfunk gelegentlich sendet, das Studio da oben. Dieses Hochhaus ist eben zum Beispiel in der Zeit entstanden, als ich dort Geschäftsführer war in der OFB, die da der Bauträger war praktisch für dieses Hochhaus. Und in dieser Eigenschaft hatte ich dann natürlich eben doch auch Möglichkeiten, wieder der Wiesbadener Stadtentwicklung ein bisschen oder mitzuhelfen, indem wir, das habe ich schon erwähnt, für das Land, die Ruine des Hotels Rose zu einer Staatskanzlei ausgebaut haben und ein weiteres Projekt dieser Art für das Land letztlich, oder für den Landtag war, der neue Plenarsaal des Landtages. Das war ja schon ein gescheitertes Projekt deswegen, weil ja, die ursprüngliche Planung eben auch viel zu viel dort anhäufen wollte, an nicht zuletzt Büromaßnahmen, Büroflächen an der Grabenstraße. Und ich habe dann einen Vorschlag machen können, der eben das Land bewogen hat, das bis dahin dort befindliche Verwaltungsgericht woanders unterzubringen, sodass die Büroflächen dort schon vorhanden waren und wir also nur den Saal neu machen mussten. Und dieser Saal konnte reduziert werden in seinen Abmessungen auf das, was die frühere Schlossreithalle gewesen war, die für den alten Plenarsaal des Landtages ja abgerissen worden ist. Und dadurch ist der Plenarsaal wieder auf die Maße reduziert werden, dass eben praktisch der Platz entstehen konnte, der jetzt in der Altstadt an der Grabenstraße ist, auf den ich sehr stolz bin, der mich wirklich sehr glücklich macht, immer wenn ich darüber laufe, der auch sehr funktioniert, ganz offensichtlich.
Ein schöner offener Platz,
wo viele Leute auch gerne sind.
Und die Volksvertreter einen klaren Blick aufs Volk haben.
Genau, die Volksvertreter auf den Souverän, der sie entsandt hat, das ist das Volk, direkt haben. Und damit auch auf das Schiffchen schauen, auf die Zeile in der Grabenstraße, mit der ich ja mich auch verbinde, dass ich der Stadtrat war, der das hat erhalten dürfen, der dafür sorgen konnte, dass das stehen geblieben ist. Also insofern ist das für mich eine ideale Sache und der Platz ein schöner Abschluss eigentlich war das auch meines Berufslebens, weil ich war dann eben auch in dem Alter, wo man dann langsam ans Aufhören zu denken hat. Und ja, bin eigentlich froh, dass das noch funktioniert hat. Ich habe das Management für diesen Bau des Plenarsaals, hat die OFB gemacht und da war ich dann zuständig.
Und nochmal zurück zur Einzigartigkeit von Wiesbaden. Wie schafft man ein Bewusstsein dafür, wie Sie es wünschen und anmahnen?
Naja, man muss sich eben der Medien bedienen, die es gibt, um die Bevölkerung zu beeinflussen. Ich bin jetzt nicht mehr jung genug, um mich also an diesen neuen Medien auszukennen und da auch wirklich deren Funktionen so zu nutzen. Aber ich denke, das ist durchaus wäre eine Aufgabe, dass die Stadt sich auch da in angemessener Form präsentiert. Und natürlich, wir haben damals, das habe ich ja auch in dem Buch dokumentiert, wir haben damals die hiesigen Zeitungen, das waren halt die Medien, die uns zur Verfügung standen, genutzt, um relativ häufig mit Beilagen und ähnlichen Dingen die Stadtentwicklungsgeschichte zu präsentieren und die Leute dafür zu interessieren. Und heute sind die Medien anders, aber die Aufgabe ist die gleiche.
Also, und das ist die Aufgabe der Politiker heute, die geeigneten Instrumente dafür zu finden, die der heutigen Zeit angepasst sind.
Ja, natürlich. Ja. Und sich der, naja, zu finden, derer zu bedienen.
Nicht? Derer zu bedienen, ja.
Die gibt es ja. Also, und es ist ja offenbar so, dass das eben bestimmte von sozialen Medien durchaus so viel Resonanz haben. Da werden ja große Zahlen immer mal wieder genannt, dass ja offenbar Medien sind, deren man sich bedienen kann.
2007 hat die Stadt auf Anregung des obersten Denkmalpflegers Professor Gottfried Kieso beschlossen, sich für den Titel des UNESCO-Welterbes zu bewerben. Leider ist daraus nichts geworden. Nun plädieren Sie für einen zweiten Versuch. Was gibt Ihnen Hoffnung? Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Naja, weil das Schlimmste, was doch passieren kann, ist, dass wir mit diesem zweiten Versuch nicht zum Zuge kommen. So. Aber wenn man das analysiert, was dazu geführt hat, dass dieser erste Anlauf nicht funktioniert hat, dann gibt es da verschiedene Stellen, die so sind, dass man da sich verbessern könnte und auch dann die Chancen erhöhen könnte. Das fängt schon an mit der Begründung. Die ursprüngliche Idee von Professor Kieso war ja, eben die Wiesbaden als Stadt des Historismus in seiner Einzigartigkeit zu präsentieren, weil man da eben gute Argumente hat. In Deutschland jedenfalls gibt es nichts Vergleichbares. So, und dann ist der Umstieg auf die Idee, es im Verbund mit den Kurstädten zu machen, war jedenfalls ja offenbar nicht erfolgverheischend. Aber wenn man ihn dann nun schon machte, dann hätte man sich aber auch kümmern müssen. Also es war ja so, dass der Oberbürgermeister Müller mal so eine Serie der Präsentationen von Städten veranlasst hat, die es geschafft hatten. Also Bordeaux zum Beispiel hat hier mal präsentiert, wie sie es geschafft haben und andere Städte auch. Und nach meinem Eindruck, ich bin bei diesen Veranstaltungen gewesen immer, ich war in der Magistratskommission, die sich um dieses Thema kümmern sollte und war also auch bei diesen Veranstaltungen. Und da kann man sagen, es gibt zwei Dinge, die geleistet werden müssen von den Städten sozusagen als Vorlauf, um überhaupt eine echte Chance zu haben. Das eine ist, es muss ein Bündnis auf der jeweiligen Landesebene geben. Es muss die jeweilige Regierung dahinter stehen und es wollen. Das war hier in Hessen ja nicht so. Das muss man nüchtern sagen. Das hat verschiedene Gründe, aber da hat die Stadt eben auch sich nicht, glaube ich, wirklich ernsthaft bemüht. Und so ist es eben so, dass zu der Zeit, als unsere Bewerbung lief, auch die von Kassel lief und auch die von Darmstadt lief. Und die politische Kraft des Landes Hessen hat sich vor allem um diese beiden ersten Städte bemüht. Und die sind es ja auch dann geworden. Die sind ja jeweils Weltkulturerbe mit ihren Projekten, die sie hatten. Also das eine ist, wir brauchen die Landesebene als mindestens Verbündeten auf diesem Weg und als Helfer. Das müsste eigentlich jetzt vielleicht gehen, denn immerhin ist der amtierende Kultusminister Wiesbadener Bundestagsabgeordneter. Das ist zwar nicht ganz der Zuständige, zuständig ist der Wissenschaftsminister auf der Landesebene, aber der ist auch irgendwie erreichbar. Also unser jetziger Oberbürgermeister war ja in seiner Zeit, als er noch nicht Oberbürgermeister war, ja auf der Landesebene im Rahmen der Landtagsfraktion tätig und kennt den Minister von da ganz gut. Also es müsste möglich sein, dieses eine zu erreichen, nämlich dass die Landesregierung sich das jetzt zu eigen macht, nachdem Kassel und Darmstadt befriedigt sind. Ich habe zwar schon gehört, auch Frankfurt will mit irgendwie dem Mayschen Wohnungsbaudingern da nun werden. Das ist zwar jetzt zunächst nicht erfolgreich gewesen, aber bevor uns da wieder einer noch dazwischen kommt, wäre jetzt eine Zeit, wo wir keine wirkliche Konkurrenz auf der Landesebene hätten. So, und das andere ist, es muss eine entsprechende Bewegung in der Bürgerschaft hervorgerufen werden. Darmstadt hat ja zum Beispiel auch sehr dafür mobilisiert bei seinen Bürgern, als es sich beworben hat, für die Idee aus diesem Jugendstilareal tatsächlich nun eben eine Anerkennung des Welterbes zu schaffen, weil es eben mehr ist als nur die Anerkennung des kulturellen Erbes, sondern eben auch Zukunftsvision sein kann, solche Dinge als Stadt zu haben, nicht nur, weil dann die Leute in die Stadt kommen, mehr als, das ist nachweisbar, also der Tourismus in Städte, die in diesem Weltkulturerbe verankert sind und das die Auszeichnung haben, ist also immer sehr angewachsen und ist immer noch Tragsäule und sowas. Aber es geht nicht nur um die Wirtschaft, das habe ich ja schon vorher ausgeführt. Für mich ist das auch immer eine Frage der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.
Und da hapert es eben.
Da hapert es eben, ja, aber das kann man ja
am Anfang.
Ja, aber das kann man ja durch zum Beispiel Bücher wie meins oder eben auch entsprechende Zeitungsartikel oder eben entsprechende Auftritte in den modernen Medien, Meinungsmedien, kann man das ja beflügeln. Also das muss ja nicht so hingenommen werden als ein statischer Zustand, dass das jetzt nicht so ist.
Welche Resonanz haben Sie denn gehabt?
Ja, also
auf alle, Ihren Vorschlag?
Keine. Also überall, wo ich damit war, fanden die es eigentlich keine schlechte Idee, aber ich hatte nirgends das Gefühl, dass ich da jemand finde, der nun sagt, das ist jetzt die Sache, die ich mir zu eigen machen will.
Und haben Sie Hoffnung?
Ja, vielleicht lässt sich das noch ändern, dank Ihrer Rheinwelle. Und möglicherweise wirkt das Buch eben doch auch so, dass schließlich eine solche Meinungsbildung hervorkommt. Ich kann es nicht sagen, ich weiß das nicht jetzt ganz genau, wie das weiterläuft.
Ja. Also, hoffen wir mal. Das ist nicht ganz so ein schönes Ende für diese Sendung, weil wir hoffen.
Ja, klar.
Es ist ein schönes Ende der Sendung. Und ich danke Ihnen herzlich, dass wir auch diesen zweiten Teil noch zusammen machen konnten. Vielen Dank. Es war wieder sehr bereichernd. Jörg Jordan.
Und ich bedanke mich sehr dafür, dass ich so viel habe jetzt reden können und zugehört worden ist und vielleicht auch künftig und nach Ihrer Sendung wird.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik, und zwar einem Titel, den Jörg Jordan für uns heute ausgesucht hat.
Ja, da würde ich gerne empfehlen, ein Stück von Dvořák aus seinen vier Liedern, Opus 82, auf Cello. Das hat auch einen gewissen Hintergrund. Meine Frau und ich unterstützen seit vielen Jahren diese Bewegung, die auf der musikalischen Ebene in Kronberg sich entfaltet hat, im Anschluss an eine Initiative des Cellisten Horst Hopovic, der mit dort Einheimischen tatsächlich dann die Weltstadt des Cellos dort etabliert hat. Das heißt, mit dem Ziel, Cello-Nachwuchskräfte auf Weltniveau dahin zu bringen und noch zusätzlich zur absoluten Spitze zu schulen. Und daraus hat sich ja dann nun ein allgemeines Thema Streicherschulung in Kronberg auf dieser Weltniveau-Ebene entwickelt. Und daraus hat sich schließlich entwickelt, dass es dort einen neuen, tollen Konzertsaal gibt, den ich auch jedem, der musikalisch interessiert ist, empfehlen kann, das mal zu erleben dort. Und aus dieser Bewegung, in der wir da auch eben schon seit Jahren unterstützend mitmachen, da hat sich zum Beispiel auch ein Cellist namens Kian Soltani inzwischen herausentwickelt, den wir dort als Schüler praktisch oder als junger, ganz junger oder als Anfänger, jetzt nicht im Cellospiel, aber doch auf diesem Niveau kennengelernt haben und der inzwischen wirklich zu den Weltbesten gehört. Und von dem, der übrigens ein Sohn, ein Österreicher ist, aber ein Österreicher, der ein Sohn persischer Flüchtlinge ist, die also vor den Taten des Schahs da geflohen sind und sich in Österreich niedergelassen haben. In Bregenz ist der dann geboren worden und ist nun ein reiner Österreicher mit einem iranischen Namen und ein toller Beweis dafür, dass diese Migration uns auch tolle künstlerische, in dem Fall Kräfte, zuführt. Ja, und der sollte ein Cello-Stück spielen aus Dvořáks Opus 81 zum Abschied. Wir hören aus dem Opus 82, das sind vier Lieder von Anton Dvořák, Lasst mich allein, das ist Nummer 1 dieses Liederzyklus, und das in einer Cello-Version. Und der Cellist ist Kian Soltani, also der junge Österreicher mit iranischen Wurzeln, es spielt die Staatskapelle Berlin und der Dirigent ist Daniel Barenboim, der auch aus meiner Sicht einer der wirklich bedeutenden Menschen in diesem musikalischen Geschäft ist, nicht nur als Dirigent.